Ende Juli wandte sich der kasachische Premierminister Karim Massimov mit einer Warnung an die italienische Erdölholding Eni. Die Italiener erschließen das Kashagan-Ölfeld im Kaspischen Meer und laut Vertrag hätte die Erdölproduktion in Kashagan schon im Jahr 2005 beginnen sollen. Dann wurde auf 2008 verschoben. Nun sagt Eni, starten könne man nicht vor dem Jahr 2010.
Die kasachische Regierung reagierte ungehalten. Man sei enttäuscht über die Ausführung dieses Projektes, so Premier Massimov. Wenn Eni die Probleme nicht lösen könne, würde man eine mögliche Neubesetzung des Betreibers nicht mehr ausschließen.
Deutliche Worte, mit denen sich die kasachische Regierung an einen der größten ausländischen Investoren in Kasachstan wendet. Experten zufolge jedoch kommen die Differenzen nicht unerwartet. Kasachstan nutze lediglich seine derzeitig bessere Verhandlungsposition gegenüber den Ölfirmen, meint Birgit Brauer, Analystin des britischen Wirtschaftsblatts Economist.
Wenn jetzt der Premierminister sagt, ja, wir müssen mal schauen, ob wir den Betreiber austauschen, vielleicht meint es, aber es ist gleichzeitig auch ein guter Ansatz, um irgendwelche Konzessionen zu bekommen von dem Konsortium. Und das ist das, worauf Kasachstan aus ist.
Kasachstan war zu Beginn der 90er Jahre auf ausländische Investoren angewiesen. Nur mit deren Kapital konnten die riesigen Erdölreserven rund um das Kaspische Meer überhaupt erschlossen werden. Die Verträge mit den heutigen Anteilseignern an den kasachischen Ölfeldern, neben Eni haben ExxonMobil, Shell, Total oder Chevron Mehrheitsanteile, fielen nicht immer zugunsten Kasachstans aus. Dass das wirtschaftlich erstarkte Kasachstan jetzt Selbstbewusstsein zeigt, sei deshalb verständlich.
Das Ölfeld Kashagan gilt als das weltweit größte Ölvorkommen, das in den letzten 30 Jahren entdeckt wurde. Geschätzte Kapazität 18 Milliarden Barrel Öl. Darüber hinaus verfügt Kasachstan über weitere bedeutende Öl- und Gasfelder wie Tengiz und Karachaganak mit einer Kapazität von mehr als 10 Milliarden Barrel.
Ohne Frage, Kasachstan, ein Land so groß wie Westeuropa mit einer Bevölkerung von nur 15 Millionen Menschen, wird künftig eine bedeutende Rolle als Öl- und Gasexporteur spielen. Die Produktion von derzeit 65 Millionen Tonnen Rohöl jährlich will die kasachische Regierung bis zum Jahr 2015 auf 150 Millionen Tonnen erhöhen.
Den Ölreserven hat das Land seinen derzeitigen Boom zu verdanken. Mit einem jährlichen Wirtschaftswachstum von etwa 10% rangiert es im Vergleich der GUS-Länder vor Russland und der Ukraine. Die Inflation liegt in diesem Jahr bei etwa 6%, die Arbeitslosigkeitsquote bei rund 8%, Tendenz sinkend.
So kostbar Öl und Gas sind, sie könnten sich schon bald als Bürde herausstellen, wenn das Land einseitig auf seine Rohstoffreserven setzt. Noch liege der Anteil des Öl- und Gassektors am Bruttoinlandsprodukt bei nicht mehr als 20%, so der Ökonom Grigori Marchenko, früherer Chef der Nationalbank und heute Direktor der Halyk Bank, einer der größten kasachischen Finanzgruppen.
Unsere Abhängigkeit ist wesentlich niedriger als zum Beispiel persische Golfländer oder Venezuela. Aber natürlich, wenn unsere Ölproduktion wächst, schneller als unsere ganze Wirtschaft und der Teil von Öl in unserer Wirtschaft in 10 Jahren so 35% ist, dann natürlich werden wir in diese Position landen. Aber das ist nur eine Gefahr. Ich glaube nicht, dass jetzt wir sind krank wie Holland in den 80er Jahren.
Als ressourcenreiches Land läuft Kasachstan Gefahr, der sogenannten holländischen Krankheit zu erliegen. Bei diesem Phänomen, benannt nach den Erfahrungen der Niederlande nach der Entdeckung von Erdgas, leidet die gesamte Wirtschaft eines Landes unter einer gut entwickelten Rohstoffindustrie. Hohe Erdöl- oder Erdgasexporte ziehen eine Aufwertung der Währung nach sich und behindern so die Ausfuhren anderer Industriegüter. Das könnte auch Kasachstan passieren.
Dagegen hilft nur die Entwicklung mehrerer international wettbewerbsfähiger Wirtschaftsbereiche. Das hat auch die Regierung erkannt. Um dieses Ziel umzusetzen, hat Kasachstan ein anspruchsvolles Programm entworfen. Marat Narybayev, Wirtschaftsexperte vom Kasachischen Institut für strategische Studien.
Öl und Gas sind sehr lukrative Ressourcen für Kasachstan und deshalb sehr wichtig. Aber es wurden drei Strategien für die Diversifizierung der Wirtschaft entwickelt. Die Clusterpolitik, die Förderung industriell innovativer Entwicklungen und die Strategie, zu den 50 wettbewerbsfähigsten Ländern aufzuschließen. Für den Ölsektor bedeutet das, wir setzen auf die verarbeitende Industrie. Öl und Gas sind die Basis. Die Bedeutung von Öl und Gas wird künftig zwar steigen, aber die Nutzung wird effektiver sein und einen Entwicklungsschub für die gesamte Wirtschaft bringen.
Ob die Wirtschaftsreformen effektiv sind, wird sich wohl erst in ein paar Jahren zeigen. Dabei drohen bereits jetzt ein paar der ambitioniertesten Projekte im Sande zu verlaufen, wie die sogenannte Clusterpolitik. Cluster, so nennt die kasachische Regierung 7 ausgewählte Wirtschaftsbereiche, die eine besondere Förderung erhalten. Dazu gehören beispielsweise der Bausektor, die Metallurgie, Textilindustrie, Landwirtschaft oder der Tourismus.
Einige dieser Industrien entwickeln sich vielversprechend. So ist der Bausektor im vergangenen Jahr um 36% auf rund 2 Milliarden Euro angewachsen. Ein Textilcluster in der Nachbarschaft von China und Usbekistan dagegen wird vermutlich eher zum Flop. Auch Transport und Logistik entwickeln sich nur schleppend.
Eine zentrale Rolle bei den Wirtschaftsreformen spielen in Kasachstan Staatsholdings. Samruk, die größte von bisher 4 Holdings, wurde nach Vorbildern aus Singapur und Malaysia gegründet. Sie vereint die 19 größten staatlichen Aktiengesellschaften. Darunter befinden sich der Ölriese Kazmunaigaz, die Kasach Telekom, die Staatsbahn, der einzige Energieerzeuger oder die Fluglinie Air Astana.
Kritiker werfen der kasachischen Regierung jedoch vor, mit Samruk nur eine weitere bürokratische Institution geschaffen zu haben. Ulf Vukorka, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Samruk, sieht das nicht so.
Ein wichtiger Nebeneffekt der Staatsholding ist die Isolierung der Unternehmen von Einmischungen seitens der Fachministerien, die in den vorangegangenen Jahren ebenfalls häufig zu beobachten war. Dass also der Minister XY der Eisenbahn oder der Ölgesellschaft hineinregiert hat. Wir sind wie eine Art Isolierschicht zwischen Ministerien einerseits und den Staatsunternehmen andererseits errichtet worden.
Neben der Hauptaufgabe von Samruk, den Unternehmenswert der Tochterunternehmen zu steigern, setzt die Regierung auf neue Infrastrukturprojekte. Außerdem werde man auch den lokalen Kapitalmarkt unterstützen, so Vukorka. Um die Liquidität des kasachischen Kapitalmarkts zu erhöhen, ist zudem die Teilprivatisierung einzelner Samruk-Unternehmen geplant.
Gehandelt werden die Aktien der Staatsunternehmen künftig an der Börse Almaty. Der Stock Exchange in Almaty besteht bereits seit ein paar Jahren. Doch jetzt soll Almaty zu einer bedeutenden Finanzdrehscheibe zwischen China, Russland, Europa und Zentralasien ausgebaut werden. Dazu hat die Regierung eine Sonderwirtschaftszone für den Kapitalmarkt gegründet, das Regionale Finanzzentrum Almaty, kurz RFCA.
Zu ehrgeizige Ziele für einen nahezu unbekannten Finanzplatz? Nein, meint Alina Adambergen, Direktorin der staatlichen Regulierungsbehörde für das RFCA.
Es ist das gleiche wie in Singapur. Das war die kleinste Börse in der Region und Indonesien und Malaysia waren viel größer. Aber Singapur hatte die besseren Wettbewerbsbedingungen und so hat es sich zu einem Finanzzentrum entwickelt. Und ich glaube, das trifft auch für Kasachstan zu.
Beim Aufbau des regionalen Finanzzentrums dürften den Kasachen ihre Erfahrungen bei der Reform des Finanzsektors zugutekommen. Das kasachische Bankensystem wurde in den 90er Jahren konsequent saniert und konsolidiert. Von über 200 Banken existieren heute noch 34. Viele haben jährliche Zuwachsraten von über 50%. Seit 1999 sind die Spareinlagen der Bevölkerung von 311 Millionen auf 11,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Grigori Marchenko, Direktor der Halyk Bank.
Unser Bankensystem entwickelt viel schneller als andere Bankensysteme wie in Russland, Ukraine oder Polen oder der Türkei und auch viel schneller als andere Branchen von der Industrie- oder Dienstleistungssektor hier in Kasachstan. Wir glauben, dass dieses Wachstum wird sich normalisieren. So vielleicht in diesem Jahr Wachstum wird 40% sein, nicht 60. Und dann wird 30, 25, so das ist normales Wachstum.
Etwa 20% der ausländischen Direktinvestitionen in Kasachstan flossen im vergangenen Jahr in den Immobiliensektor, ein Drittel in die Öl- und Gasbranche. Das Gesamtvolumen der Auslandsinvestitionen lag im zurückliegenden Jahr bei 2,2 Milliarden Euro. Doch das Land hat auch noch andere interessante Investitionsbereiche zu bieten. Vor allem Rohstoffe wie Kupfer, Uran, Zink, Eisenerz, Kohle, Gold. Viele Vorkommen sind noch nicht einmal erschlossen.
Einer der ersten Investoren, der das Potenzial Kasachstans jenseits von Öl und Gas erkannte, ist Lakshmi Mittal, mittlerweile größter Stahlproduzent weltweit. In Temirtau, im Zentrum Kasachstans, hat Mittal bereits im Jahr 1995 zugegriffen, lange vor seinem rasanten Aufstieg, und das einzige kasachische Stahlwerk gekauft.
Vier Hochöfen betreibt Mittal in Temirtau. Rund 13.000 Tonnen flüssiges Eisen produziert das Werk jeden Tag. In mehreren Walzwerken wird das Metall zu Stahlblechen oder Rohren verarbeitet.
Rund 14 Millionen Tonnen Eisenerz werden dazu pro Jahr gewonnen, aus mittaleigenen Erzminen in der Nähe von Karaganda. Auch die Kohle zum Schmelzen des Eisenerzes baut Mittal selbst ab. Ein enormer Standortfaktor für das Unternehmen, wie der zuständige Direktor von Mittal Steel Temirtau, Satish Taparia, erklärt.
This plant is in real sense fully integrated.
Dieses Werk ist völlig eigenständig. Wir haben unsere eigenen Eisenerzvorkommen, wir haben unsere Kohle, wir haben unser Energiekraftwerk und wir haben die Stahlproduktion. Dass alle vier Bereiche zusammenliegen, ist für uns einmalig. Das ist der große Vorteil hier, dass wir quasi Selbstversorger sind. Wir sind von niemandem abhängig.
Rund 50.000 Menschen beschäftigt Mittal in Temirtau. Die Löhne liegen mit rund 400 Euro pro Monat, ein Drittel über dem Durchschnittslohn in Kasachstan. Trotz der vergleichsweise geringen Produktivität rechnet sich das Geschäft.
Mittal Steel war einer der ersten Investoren in Kasachstan und kam zu einer Zeit, da der kasachische Staat quasi bankrott und auf ausländisches Kapital angewiesen war. Heute bemüht sich Kasachstan nach wie vor um Investoren, die Beweggründe jedoch sind andere. Timur Nurashov vom Investitionskomitee der kasachischen Regierung.
Kurz nach der Unabhängigkeit brauchten wir finanzielle Ressourcen. Investoren waren wichtig, weil sie Kapital mitbrachten, um die Wirtschaft zu entwickeln. Heute brauchen wir sie vor allem wegen der Technologie, hinsichtlich des westlichen Managements, des Know-hows, der Erfahrung. Denn Geld gibt es jetzt im Land. Und hiesige Unternehmen erschließen sich den internationalen Finanzmarkt eigenständig. Aber ausländische Investoren bringen außerdem Kapital, ihren Managementstil und ihr Know-how nach Kasachstan. Und für uns ist das das Allerwichtigste.
Investoren lockt Kasachstan mit Steuererleichterungen. Körperschafts-, Grund- und Vermögenssteuer oder Zollgebühren können für ausländische Unternehmen entfallen. Nurashov spricht von einem guten Investitionsklima.
Für Heidelberg Zement, einen der größten deutschen Investoren in Kasachstan, war das weniger ausschlaggebend. Das Unternehmen, das auch in Russland und China eigene Zementwerke betreibt, wollte sein weltweites Netz ausbauen. Dass deutsche Unternehmen in Kasachstan investieren, ist noch immer die Ausnahme. Doch Deutschland ist wichtigster Importpartner nach Russland und China. Für rund 1,7 Milliarden Euro lieferten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr klassische Exportgüter nach Kasachstan. Autos, Industriegüter, Anlagen, Schwermaschinen.
Hier arbeitet ein gigantischer Schaufelradbagger aus Deutschland. Im Steinkohletagebau Ekibastus, dem größten weltweit. Zwei über 30 Meter lange Ausleger hat der Bagger. An der Spitze des einen fräst sich das Schaufelrad seitwärts in die Kohle. Der andere fördert sie über ein Band auf einen Güterzug.
Die sächsische TAKRAF GmbH ist seit knapp 40 Jahren in Kasachstan. Eine Tatsache, die die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen nach dem Aus der Sowjetunion erheblich erleichterte. Der Maschinenbauer rüstet den Tagebau Ekibastus mit Förderanlagen aus. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Auftrag über 34 Millionen Euro unterschrieben. Trotz der langen Erfahrung ist Ingenieur Gerd Herrmann davon überzeugt, in Kasachstan ist man nur mit örtlichen Partnern erfolgreich.
Also es gibt sehr große Probleme, wenn man als ausländisches Unternehmen hier eigenständig agieren will, weil die hiesigen Bedingungen ganz anders sind als in Deutschland. Die Herangehensweise an Probleme staatlichen Behörden, die da noch mit eingreifen, das muss ein inländisches Unternehmen mit übernehmen können, als wenn wir hier als ausländisches Unternehmen ausgeliefert sind und dann eigentlich größere Schwierigkeiten haben.
Auch ThyssenKrupp will in Kasachstan hoch hinaus. Ende 2006 gründete der deutsche Konzern eine kasachische Tochterfirma, die den Service und die Montage der eigenen Aufzüge und Rolltreppen anbietet. 30 Mitarbeiter beschäftigt die Firma.
Fachkräfte für den kaufmännischen Bereich zu finden, sei kein Problem gewesen, so Klaus Bayer, Repräsentant von ThyssenKrupp in Kasachstan. Doch Techniker und Ingenieure seien allerdings schwer zu finden.
Mit der Tochterfirma will ThyssenKrupp in Kasachstan Präsenz zeigen. Denn so erhofft man sich den Zugang zu Geschäftsbereichen mit einem größeren Handels- und Investitionsvolumen. Bereits unterschrieben hat Klaus Bayer den Vertrag für den Bau und Betrieb eines Siliziumwerks in Kasachstan.
Hier ist die Elektroenergie immer noch sagenhaft billig. Er wird auch die nächsten Jahre bleiben so. Die Rohstoffe dafür sind da und deshalb ist das hier für sowas ein sehr guter Standort.
Doch Bayer schaut auch über den kasachischen Markt hinaus.
Kasachstan ist die Lokomotive für die Region, das ist nun mal klar. Es wird immer auch das Schwerpunktland bleiben, das Wichtigste. Aber wenn man hier was macht, dann muss man immer in die umliegende Region noch schielen. Ja, bei unseren Aufzügen machen wir das zum Beispiel so. Wenn wir also diese Firma gegründet haben, das ist eine kleine Firma, aber immerhin, das ist der Anfang. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir dann eine Filiale in Usbekistan einrichten oder in Turkmenien.
Zentralasien, neben Kasachstan sind das Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, hat etwa 50 Millionen Einwohner. Insgesamt ein interessanter Markt, scheint es. Doch die Realität sieht anders aus.
Denn nicht nur das Wirtschaftspotenzial der Länder unterscheidet sich, auch die politischen Interessen gehen auseinander. Die meisten Staaten setzen auf Autonomie. Die Zentralasien-Expertin Beate Eschment von der Humboldt-Universität Berlin.
Diese Staaten haben sich in den letzten Jahren nur auseinanderentwickelt. Die sind nicht ähnlicher geworden, sondern sie haben sich in jeder Hinsicht auseinanderentwickelt. Und muss man wirklich unterscheiden, ob man über Kasachstan berichtet, ein aufsteigender Wirtschaftsstaat ist, wo die Menschen auch allmählich reicher werden, oder über Tadschikistan, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.
Allen fünf Staaten ist jedoch einiges gemein. Sie gelten als autoritär geführte Präsidialautokratien. Human Rights Watch mahnt regelmäßig Menschenrechtsverletzungen an. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International rangiert Kasachstan auf Platz 111, die anderen weit dahinter.
Die 17-jährige Regierungszeit des Präsidenten Nursultan Nazarbayev verkauft Kasachstan als Standortfaktor, Stabilität als Argument für Wirtschaftsakteure. Angesichts der vollbrachten Reformen verfügt Kasachstan auch über keine schlechte Bilanz. Nach wie vor sind jedoch Politik und Wirtschaft in Kasachstan aufs Engste miteinander verflochten. Der Präsidentenclan hat ein Wirtschaftsimperium errichtet, die Mitglieder besetzen Aufsichtsratsposten und politische Ämter. Ungeklärte Todesfälle von Politikern, Journalisten oder Geschäftsleuten sind nichts Ungewöhnliches.
Ob der wirtschaftliche Boom in Kasachstan wirklich nachhaltig ist, wird sich deshalb erst beim nächsten Machtwechsel zeigen. Vorerst ist die Empfehlung der kasachischen Regierung für potenzielle Geschäftspartner denkbar einfach. Den Betrieb eröffnen, die Produktion starten und losarbeiten.